Der Vater im Himmel, ich bring dir meine Nervosität und ich bring dir meine Unsicherheit und ich will dich einfach bitten, dass du mich gebrauchst, um der Gemeinde hier etwas von dir zu sagen. Es geht um dein Wort, es geht um deine Herrlichkeit und ich bitte dich, dass du mich führst und dass du auch uns alle erreichst mit einem Wort. Vielen Dank, Vater. Amen. Wie bin ich auf das Thema Gebet? Warum beten wir? Was erwarten wir von Gott gekommen? Ja, das Thema beschäftigt mich schon eine längere Zeit. Ich frage mich vor allen Dingen, wie ich bete und was ich erwarte. Und ich weiß auch, dass das vielen von euch hier auch so geht. Und dann habe ich versucht, mal ein bisschen zu gucken in der Bibel, was sagt denn Gott? Und habe angefangen in der ersten Gemeinde. Und da schreibt Paulus in der Apostelgeschichte 2, die Verse 42, 43 und 46 und 47. Da steht was, wie die Urgemeinde in Jerusalem zusammengelebt hat und wie ihr Zusammenleben ausgesehen hat. Ich lese die Verse vor, und zwar aus der Guten Nachricht Bibel. Sie alle blieben beständig beisammen, sie ließen sich von den Aposteln unterweisen und teilten alles miteinander. Sie feierten das Mahl des Herrn und beteten gemeinsam. Durch die Apostel geschahen viele wunderbare Taten und jedermann in Jerusalem spürte, dass hier Gott am Werk war. Tag für Tag versammelten sie sich im Tempel und in ihren Häusern feierten sie in jubelnder Freude und mit reinem Herzen das gemeinsame Mahl. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet und der Herr führte jeden Tag weitere Menschen zu, die er retten wollte. So viel die Verse aus der Apostelgeschichte. Ich habe es ein bisschen betont beim Vorlesen. Hier lesen wir die ersten zwei kurzen Aussagen der Gemeinde zum Gebet. Einmal, und sie beteten gemeinsam und sie priesen Gott. Auch Gott preisen ist Gebet. In den weiteren Versen erfahren wir dann auch, was diese Gemeinschaft und das gemeinsame Gebet bewirken. Sie ließen sich unterweisen, Predigt. Sie teilten alles miteinander, feierten das Mahl, Opfer zusammenlegen, Abendmahl feiern. Durch die Apostel geschahen viele wunderbare Taten, Heilungen, Rettungen aus Not. Und jedermann in Jerusalem spürte, dass hier wirklich Gott am Werk war. Lebendiges Zeugnis, Evangelisation, würden wir sagen. Wenn wir nun daneben heute unsere Gemeinde betrachten, dann könnte man sagen, ja, das ist doch bei uns auch noch so. Also ist alles okay, so wie es in der Urgemeinde war. Ich habe dann ein bisschen gelesen und da hat ein britischer Bibelforscher und Bibelübersetzer, J.B. Phillips, 1955 folgende Aussage gemacht. Und zwar, nachdem er sich sehr intensiv mit der Apostelgeschichte beschäftigt hatte. Er schreibt, es ist unmöglich, sich mehrere Monate lang eingehend mit diesem bemerkenswerten kurzen Buch zu beschäftigen, ohne zutiefst bewegt und, um ehrlich zu sein, auch beunruhigt zu sein. Der Leser ist bewegt, weil er hier zum ersten Mal in der Geschichte des Menschen das Christentum, das Original in Aktion sieht. Die neugeborene Kirche, so verletzlich wie jedes Kind, ohne Geld, ohne Einfluss oder Macht im herkömmlichen Sinne, geht mutig und voller Freude voran, um die heidnische Welt durch Christus für Gott zu gewinnen. Doch man fühlt sich unwillkürlich auch beunruhigt, nicht nur bewegt, da sich die Kirche hier mit Sicherheit so darstellt, wie sie sein soll. Sie ist lebendig und flexibel, noch nicht fett und kurzatmig durch ihren Wohlstand oder mit überentwickelten Muskeln, hervorgerufen durch Überorganisation. Diese Männer unternahmen keine Glaubensakte, sie glaubten. Sie sprachen nicht ihre Gebete, sondern sie beteten wirklich. Sie hielten keine Konferenzen über psychosomatische Krankheiten ab, sondern sie heilten die Kranken einfach. Aber wenn sie auch nach modernen Standards unkompliziert und naiv waren, müssen wir doch reuevoll zugeben, dass sie auf eine Weise offen für Gott waren, die heute nahezu unbekannt ist. Ich frage mich, wie ist das heute bei uns? Wie verhalten wir uns in den beschriebenen Situationen? Beten wir zu Gott, weil wir wirklich etwas von ihm erwarten? Oder sind wir so festgefahren, dass wir Gebet nur noch als Ritual sehen? In welchem Zustand befinden wir uns als Gemeinde und in welchem Zustand befinde ich mich als Glied dieser Gemeinde? Wie wichtig ist mir Gebet und was traue ich Gott selbst zu? Charles Haddon Spurgeon, der britische Prediger, hat vor mehr als 100 Jahren einmal gesagt, der Zustand einer Gemeinde lässt sich sehr genau an ihren Gebetsversammlungen messen. Die Gebetsversammlung ist ein Gnadenometer, von dem wir das Wirken Gottes unter den Menschen ableiten können. Wenn Gott einer Gemeinde nahe sein soll, dann muss diese Gemeinde beten. Und wenn er einer Gemeinde nicht nahe ist, ist ein erstes Zeichen seiner Abwesenheit eine Trägheit im Gebet. Ein namentlich nicht bekannter Pastor hat das gleiche Phänomen auf eine etwas andere Art ausgedrückt. Er sagte, an der Anzahl der Leute, die am Sonntagvormittag zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär eine Gemeinde ist. An der Anzahl der Leute, die Sonntagabend zum Gottesdienst kommen, kann man ablesen, wie populär der Pastor oder der Evangelist ist. An der Anzahl der Leute, die zur Gebetsversammlung kommen, kann man ablesen, wie populär Jesus ist. Kommen wir zurück zu der Frage, die ich zum Thema dieser Predigt gemacht habe. Wie steht es bei jedem von uns persönlich mit dem Gebet? Was bewegt uns zum Gebet? Besser, was treibt uns zum Gebet? Ist es einmal Dankbarkeit? Preisen wir Gott? Ist es Mitgefühl, wenn wir in die Fürbitte gehen? Ist es Trauer? Ist es Angst? Ist es Not? Es gibt ganz unterschiedliche Beweggründe, um ins Gebet zu gehen. Wichtig ist aber, dass wir Gebet nicht zu einem Prinzip oder einem Pflichtritual machen. Gebet muss und ist der innige, dringende Wunsch, uns in die Gegenwart Gottes zu begeben und aus seiner Liebe und Kraft zu leben. Wenn wir das aus tiefem Herzen praktizieren, werden wir feststellen, dass wir, je mehr wir beten, umso stärker werden wir spüren, wie nötig es ist zu beten. Und je mehr wir diese Notwendigkeit spüren, umso mehr wollen wir auch beten. Und das ist uns von Gott auch ganz eindeutig gesagt. Und da musste ich vorhin schon schmunzeln, als du den Eingang, die Verse gesagt hast, weil ich bin auch über den 1. Timotheus 2 gekommen. Und das ist eine ganz klare Aussage. Und insofern deckt sich das, ohne dass wir uns miteinander abgesprochen haben. Paulus schreibt an Timotheus im zweiten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Bringt eure Bitten und Fürbitten und euren Dank vor Gott. Betet für alle Menschen, für die Regierenden und für alle, die Gewalt haben, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. In Ehrfurcht vor Gott und in Rechtschaffenheit. So ist es gut und gefällt Gott, unserem Retter. Er will, dass alle Menschen sich der Wahrheit zuwenden und gerettet werden. Wir sind also von Gott aufgerufen zu beten. Ja, in Timotheus heißt es sogar, das Erste und Wichtigste, und das heißt, Erwin heute Morgen auch schon mal betont, ist das Gebet. Da habe ich mich gefragt, warum ist das Erste und das Wichtigste das Gebet? Nun, es ist die innige Beziehung des Menschen zu Gott. Das Miteinanderreden, den Dank und die Bitte, Gott zu bringen. Paulus schreibt es an Timotheus so, Gottes Haus soll ein Gebetshaus genannt werden. Und im gleichen Kapitel, in Vers 8 heißt es, ich will, dass überall in den Gottesdiensten die Männer das Gebet sprechen. Die Hände, die sie zum Beten erheben, sollen rein und ihre Herzen sollen frei sein von Schuld, ohne Zorn oder Streitsucht. Ich denke, weil hier nur die Männer erwähnt sind, das gilt sicher für die ganze Gemeinde. Die Antwort auf den ersten Teil meines Themas, warum beten wir, muss also lauten, weil Gott uns zum Gebet auffordert, weil er möchte, dass wir beten, dass wir dadurch Gemeinschaft und Verbundenheit mit ihm haben. Wenn also dieses Bedürfnis zum Gebet, so wie es eben beschrieben wurde, nicht ausgeprägt ist, dann müsste der erste Teil meines Themas vielleicht eher heißen, was hindert uns am Gebet oder warum beten wir nicht oder nicht genug? Die Antwort darauf muss sich jeder selbst geben. Und wenn wir einmal keinen Bezug oder kein Bedürfnis zum Gebet haben, dann sollten wir das erst recht Gott sagen und zu ihm beten, dass es wieder so wird. Schauen wir zum zweiten Teil meines Themas. Was erwarten wir von Gebet? Nun, zum einen ist Gebet einfach nur Dank an Gott. Durch das Dankgebet gebe ich ihm die Ehre für seine Güte und seine Liebe, die er uns täglich erweist. Und im Gebet preise ich Gott und seine unangefochtene Einzigartigkeit. Ihm gehört alles Lob und alle Ehre. Das haben wir gerade eben auch gesungen. Aber in der Bitte und der Fürbitte drücke ich meine Not, auch meine Hilflosigkeit und meine Angst aus. Es gibt in der Bibel unzählige Stellen, die uns zusagen, was wir von Gott zu erwarten haben, wenn wir beten. Ich möchte mich auf eine Aussage aus dem Matthäusevangelium beschränken. Hier heißt es im Kapitel 8, die Verse 7 bis 11, auch wieder aus der Guten Nachricht Bibel: Bittet und ihr werdet bekommen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und man wird euch öffnen. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wer von euch würde seinem Kind einen Stein geben, wenn es um Brot bittet? Oder eine Schlange, wenn es um Fisch bittet? So schlecht ihr auch seid, wisst ihr doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? In der Ausgabe meiner Guten Nachricht Bibel sind die Zusagen in Vers 7 alle mit einem dicken Ausrufezeichen versehen. Es sind also Zusagen oder Aussagen mit unumstößlichem Wert. Und das glauben wir doch alle, wenn wir an Gott und an Jesus als Gottes Sohn glauben, dass Gott in allen seinen Aussagen treu ist und wir uns darauf ohne Einschränkungen verlassen können. Ich frage mich dann manchmal, warum wir oftmals so wenig Gebetserhörungen erleben oder das Gefühl haben, so wenig zu erleben. Ich glaube, so muss man es besser ausdrücken. Und ich muss eher sagen, warum trauen wir Gott manchmal nicht genug zu? Warum trauen wir ihm nicht zu, dass er uneingeschränkt unsere Gebete erhört und das, was wir von ihm bitten, uns gibt? Warum beten wir nicht darum, dass Gott in diesem Augenblick jetzt da vorne die Eingangstüren aufmacht und die Menschen, die da draußen vorbeigehen, die um uns herum wohnen und die verloren gehen, weil sie Jesus nicht kennen, dass er die heute hier hereinschickt und dass diese Menschen Gott ihr Leben übergeben und errettet werden? Er kann das. Ich weiß, dass er das kann, aber glauben wir das auch, dass er es kann? Ich habe darauf keine Antwort. Ich weiß nur, dass es bei mir leider oft so ist, dass ich beim Beten Gott mit meinem Glauben, beziehungsweise mit meinem kleinen Glauben in seinem Handeln bereits einschränke. Ich denke oft nur in unseren menschlichen Möglichkeiten und vergesse dabei Gottes unbegrenzte Allmacht. Ja, seine Macht über Leben und Tod. Natürlich weiß ich auch, dass bei allem immer die Aussage gilt, dein Wille geschehe. Aber das erklärt nicht, warum, zumindest bei mir ist es so, warum ich ihm manchmal zu wenig zutraue. Umso mehr beschämt es mich, wenn ich Geschichten wie die folgende lese, und in dieser Geschichte geht es nicht um Effekthascherei, sondern hier wird Gottes Handeln mit ernst gemeintem Gebet beschrieben. Und das heute in unserer so aufgeklärten und modernen Welt. Ich lese einen Text aus einem Buch, und zwar geht es da um einen Pastor einer Gemeinde in New York. Der Pastor heißt Jim Cimbala und er erzählt hier, was er erlebt hat mit seiner 16 Jahre alten Tochter. Unsere älteste Tochter Chrissy war immer ein Vorzeigekind gewesen, aber als sie etwa 16 Jahre alt war, änderte sich dies. Ich muss zugeben, dass ich es lange nicht bemerkte. Ich war zu sehr mit der Gemeinde, mit der Gründung von Tochtergemeinden, mit der Betreuung von Projekten und meinen sonstigen Dienstverpflichtungen beschäftigt. Zwischenzeitlich hatte sich Chrissy nicht nur von uns entfernt, sondern auch von Gott. Oft verließen sie uns sogar. In vielen Nächten hatten wir keine Ahnung, wo sie war. Als sich die Situation zuspitzte, versuchte ich alles. Ich bat sie inständig, ich flehte sie an, ich schimpfte, ich stritt mit ihr. Ich versuchte sie mit Geld zu kontrollieren. Rückblickend erkenne ich, wie dumm meine Bemühungen waren. Nichts wirkte. Sie verhärtete sich nur immer mehr und ihr Freund, der war alles, was wir uns für unsere Tochter nicht wünschten. Es wurde Februar. An einem kalten Dienstagabend während der Gebetsversammlung sprach ich über das Kapitel 4 der Apostelgeschichte, also das, was ich am Eingang schon gelesen habe, in dem beschrieben wird, wie die Mitglieder der Urgemeinde zusammen Gott anrufen, als sie verfolgt werden. Dann begannen wir eine Zeit des Gebetes, wobei alle gleichzeitig zu Gott sprachen. Ein Ordner brachte mir eine Notiz. Eine junge Frau aus der Gemeinde, die ich für geistlich sensibel hielt, hatte geschrieben: Pastor Zimbala, ich habe den Eindruck, dass wir die Versammlung unterbrechen sollten und für ihre Tochter beten sollten. Ich zögerte. War es richtig, den Fluss des Gottesdienstes zu unterbrechen und das Augenmerk auf mein persönliches Anliegen zu richten? Doch irgendetwas an dieser Notiz schien richtig zu sein. Nach ein paar Minuten nahm ich ein Mikrofon und erklärte der Gemeinde, was los war. Auch wenn ich nicht viel darüber gesprochen habe, sage ich, stimmt es, dass meine Tochter im Moment sehr weit weg ist von Gott. Sie denkt, dass oben unten ist und unten oben. Dunkel ist für sie hell und hell ist dunkel. Aber ich weiß, dass Gott zu ihr durchsprechen kann. Und deshalb möchte ich Pastor Bockstoff bitten, uns im Gebet für Chrissy zu leiten. Lassen Sie uns alle die Hände reichen. Als mein Mitpastor die Menschen im Gebet leitete, stand ich hinter ihm und hatte die Hände auf seinen Schultern gelegt. Nach all der langen Zeit konnte ich nicht mehr weinen, aber ich betete, so gut ich konnte. Um zu beschreiben, was in den nächsten Minuten geschah, fällt mir nur eine Metapher ein. Die Kirche verwandelte sich in einen Kreissaal. Die Laute, die gebärende Frauen von sich geben, sind nicht angenehm, aber das Ergebnis ist wundervoll. Paulus wusste das, als er schrieb: Meine Kinder, ich leide noch einmal Geburtswehen um euch, bis Christus in eurer Mitte Gestalt angenommen hat. Galater 4, Vers 19. Es erhob sich ein allgemeines Aufstöhnen, ein Gefühl verzweifelter Entschlossenheit, als ob die Gemeinde sagen wollte: Satan, du wirst dieses Mädchen nicht bekommen. Nimm deine Hände von ihr. Sie wird zurückkommen. Ich war überwältigt. Die Kraft, die von dieser Menschenmenge ausging, die Gott anrief, warf mich buchstäblich fast zu Boden. Als ich an diesem Abend nach Hause kam, wartete Carol, meine Frau, noch auf mich. Wir saßen am Küchentisch und tranken Kaffee und ich sagte: Es ist vorbei. Was ist vorbei? Fragte sie. Es ist vorbei mit Chrissy. Du hättest heute Abend in der Gebetsversammlung sein sollen. Wenn es einen Gott im Himmel gibt, dann ist dieser Albtraum jetzt endlich vorbei. Und ich beschrieb ihr, was passiert war. 32 Stunden später, am Dienstagvormittag, als ich mich gerade rasierte, stürmte Carol durch die Tür. Geh runter, platzte sie heraus. Chrissy ist hier. Chrissy ist hier? Ja, geh runter. Aber Carol, geh einfach runter, drängte sie mich. Sie will dich sehen. Ich wischte den Rasierschaum ab und rannte mit klopfendem Herzen die Treppen hinunter. Als ich um die Ecke kam, sah ich meine Tochter weinend auf dem Küchenboden kauern. Vorsichtig sagte ich ihren Namen. Chrissy. Sie packte mein Hosenbein und begann, ihren Kummer freien Lauf zu lassen. Papa, ich habe gegen Gott gesündigt, ich habe gegen dich gesündigt und ich habe gegen dich und Mama gesündigt. Bitte vergib mir. Und vor lauter Tränen konnte ich genauso wenig sehen wie sie. Ich zog sie vom Boden hoch und hielt sie fest im Arm, während wir gemeinsam weinten. Plötzlich machte sie sich los. Papa, sagte sie fassungslos, wer hat für mich gebetet? Wer hat für mich gebetet? Ihre Stimme klang so entschlossen wie die eines Staatsanwaltes, der ein Kreuzverhör durchführt. Was meinst du, Chrissy? Am Dienstagabend, Papa, wer hat da für mich gebetet? Ich sagte nichts. Und so fuhr sie fort. Mitten in der Nacht weckte Gott mich auf und zeigte mir, dass ich mich auf einen Abgrund zubewegte. Es war kein Grund zu sehen. Ich war zu Tode erschrocken. Ich hatte solche Angst. Mir wurde klar, wie hart ich gewesen war und wie sehr ich im Irrtum war und wie rebellisch. Aber gleichzeitig war es, als ob Gott seine Arme um mich legen und mich festhalten würde. Er hielt mich davon ab, weiter abzugleiten und sagte, ich liebe dich. Papa, sag mir die Wahrheit. Wer hat am Dienstagabend für mich gebetet? Diese Geschichte bewegt mich immer wieder, wenn ich sie lese. Zum einen deshalb, weil ich selber Kinder habe und weil ich weiß, dass es vielen Eltern so geht wie diesen Eltern hier, wenn ihre Kinder andere Wege gehen, als sie das selbst für sich wünschen. Ich weiß aber auch, dass viele Jugendliche sich hin und her gezogen wissen zwischen dem, was sie von Gott gehört haben und das, was sie als Verlockungen in der Welt so erleben. Sie befinden sich in einem großen Zwiespalt und wir Eltern sind meistens hilflos. Aber was mich am allermeisten bewegt, wenn ich das lese, ist die Tatsache, wie diese Gemeinde gebetet hat und wie Gott auf dieses Gebet reagiert hat. Und das ist nicht nur irgendwie eine übertriebene Geschichte, sondern das ist Realität. Das ist Bestätigung der Zusagen, die wir vorhin im Matthäusevangelium gelesen haben. Und genau das ist es, was wir von Gott im Gebet erwarten sollten. Darauf vertrauen, dass er das, was er uns zusagt, einhalten kann. Dass er die Macht hat, das zu tun, was er sagt. Das muss die Antwort sein auf den zweiten Teil meines Themas. Von Gott das erwarten, was er uns zusagt. Ich wünsche mir und uns, dass wir genauso fest und unumstößlich an Gottes Wirken glauben, voller Vertrauen, im tiefen Glauben zu ihm beten, um solche Gebetserfahrungen zu erleben. Solche Erfahrungen sind keine Hirngespinste, sondern göttliche Realität. Ich bin sicher, dass Gott mit uns als Gemeinde auch hier noch Großes vorhat. Wir befinden uns gerade in der Baufrage. Da ist sehr viel Ungewisses und ich bin mir sicher, dass Gott Großes vorhat mit uns. Rechnen wir doch mit ihm und seinem Handeln und lassen wir uns vorbehaltlos auf seinen Willen ein. Bitten wir doch Gott heute und jetzt, dass wir erkennen, was für uns dran ist. Und bitten wir ihn, dass sein Geist uns erfüllt und uns die Augen öffnet für das, was jetzt neu zu denken und zu tun ist. Amen.